Hallo Julia.
Ja, und ein Hallo auch an unsere Zuhörer des Podcasts Chancen der Zuversicht. Wir sind Heinz und Julia und wir sprechen hier in diesem Podcast über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und Heinz, ich freue mich wieder, dich über, ja, leider immer noch Kamera heute zu sehen und zu hören.
Ja, und wir haben uns ja wieder mal überlegt, worüber wir heute reden könnten. Und da ist dir eingefallen, mal über das Hochstapler-Syndrom zu reden. Und ich finde, das ist ein gutes Thema. Es begegnet mir auch ab und zu im Coaching. Also ich habe gerade aktuell eine Coaching-Klientin, aktuell stimmt nicht, vom letzten Jahr, die sogar mit dem Begriff bei mir aufgetaucht ist und gesagt hat, sie leidet am Hochstapler-Syndrom. Aber sie glaubt noch nicht mal, dass es nur ein Syndrom ist, sondern dass sie wirklich Hochstaplerin ist, hat sie gemeint. Also es kommt schon vor in unterschiedlichem Gewand und unterschiedlichen Bezeichnungen. Aber es ist offensichtlich schon was, was Menschen häufiger beschäftigt, selbst wenn sie den Begriff nicht kennen.
Ja, und deswegen finde ich auch dieses Thema so interessant, weil mir das immer wieder, ja, insbesondere in meinem beruflichen Freundeskreis begegnet ist, dass Menschen darüber reden. In der Regel sagt man ja nicht, man hat das Hochstapler-Syndrom, sondern man beschreibt das irgendwie so schön wie, ich glaube, wir können das ja gleich nochmal definieren, aber ich bin da mit total viel Glück auf die Stelle gekommen und eigentlich bin ich überhaupt nicht so gut. Und manchmal habe ich das auch erlebt, dass Menschen so eine regelrechte Angst entwickelt haben, dann aufzufliegen. Dass man gar nicht so gut ist und dass man es gar nicht, ja, ich sage jetzt einfach mal, wert ist, auf einer bestimmten Position zu sein oder eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen. Und ja, ich dachte, das wäre doch interessant, aus deiner Erfahrung, aus deiner Coaching-Erfahrung mal zu hören, was dir da zu diesem Thema einfällt und welche Erfahrungen du gesammelt hast.
Also damit hast du es ja schon sehr gut definiert, was das Hochstapler-Syndrom ist. Also es ist tatsächlich definiert als das Gefühl, aufgrund von eigenen Unzulänglichkeiten den Erfolg eigentlich nicht verdient zu haben, den man hat. Und genauso wie du sagst, verbunden vielleicht sogar mit der Befürchtung, irgendwann fliegt's auf. Also irgendwann merken die Leute, dass ich in Wirklichkeit gar nichts auf dem Kasten habe und dann stehe ich dumm da. So, das ist schon mal die Definition des Hochstapler-Syndroms und psychologisch ist es natürlich eine Form des Selbstzweifels, also des Zweifelns an sich selbst, was wiederum eine Folge des Leistungsanspruchs ist, den man an sich hat, was wiederum eine Folge ist der Kultur, in der Leistungskultur, in der wir leben. Und was dazu führt, dass andere sich eben oft auch so darstellen, als hätten sie Wunder was auf dem Kasten. So. Und die Empirie zeigt, also die Wissenschaft zeigt, dass auch große Persönlichkeiten Selbstzweifel haben und Scham fühlen und auch Schwächen haben. Und da sind wir also nicht allein. Also das, ich kenne das von mir auch, ehrlich gesagt. Also das flasht mich schon auch. Gerade die Psychologie hat ja einen ungeheuren Wissensvorrat. Und natürlich kannst du, wenn du dieses Fachgebiet anguckst, immer nur den kleinsten Teil überhaupt wissen. Dazu kommt noch, dass man in der Psychologie sehr vorsichtig sein muss mit Ratschlägen. Also worauf basieren die überhaupt? Gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen? Wenn es sie gibt, sind die in die Praxis übertragbar oder nicht? Also vieles ist ja im Labor erforscht. Darf ich dann also, wenn ich in einem Workshop stehe, vollmundig behaupten, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, dass es von Vorteil ist, wenn man auf andere Menschen eingeht? So. Und also ich kenne das von mir auch, wobei ich glaube eben, dass der Selbstzweifel eine positive und eine negative Seite hat.
Mhm. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich so ein bisschen Selbstzweifel ist an der einen oder anderen Stelle nicht so schlecht, denn das hilft sicherlich bei der Reflexion und auch noch mal so ein bisschen hinterfragen und auch besser werden. Ja, dass man den Wunsch hat, auch besser zu werden. Sonst würde man ja sagen, man ist eh schon der Beste oder die Beste und kann alles. Aber wenn ich es verstehe, bei diesem Hochstapler-Syndrom geht es ja auch darum, dass das Menschen dann irgendwann schon belastet. Und so wie ich das aus meinem Bekanntenkreis kenne, ist das auch so, dass Menschen sich dann vielleicht auch nicht für die weiterführende Position oder so bewerben, weil sie sich eben nicht so viel zutrauen und einfach sehr große Selbstzweifel haben, weil dann kann es ja schon auch zum Hindernis werden, oder?
Dann kann es zum Hindernis werden. Ich hatte in der eigenen Verwandtschaft, entfernten Verwandtschaft, einen begnadeten Musiker, den ein berühmtes Rundfunkorchester als Dirigent haben wollte. Und der hatte Selbstzweifel in einem Ausmaß, das ihn dann dazu geführt hat, am Tag des Auftritts krank zu werden oder sich irgendwie, der sollte dirigieren und hat sich dann irgendwie einen Gips machen lassen vom Arzt und ist dann nicht angetreten und hat gesagt, er ist krank und irgend sowas. Also die Story kriege ich genau nicht mehr hin, aber es war eindeutig, weil wenn du kriegst ja so einen Ruf, wie man das in der universitären Welt sagen würde, nicht nur einfach so, sondern da sind ja Leute unterwegs gewesen, die gesehen haben, gehört haben, was dieser Mann leistet. Also hat er sich selber an der Entwicklung seiner Biografie gehindert. Das ist das Traurige, wenn das Hochstapler-Syndrom dir deinen Lebensweg verbaut. Dann ist es schon dramatisch.
Jetzt mal so gefragt, wie erkenne ich denn, ob ich unter dem sogenannten Hochstapler-Syndrom leide? Oder vielleicht stimmt es ja auch, vielleicht bin ich gar nicht so gut und durch Glück auf eine bestimmte Positionsstelle gerutscht.
Ja, das ist schwierig, weil wir uns selber ja nicht so präzise wahrnehmen können. Also man kann sich besser eigentlich oft auf das Feedback von anderen Leuten verlassen, die einem bestimmte Positionen oder Tätigkeiten zutrauen und sagen, das kannst du schon. Und da darf man natürlich nie nicht die erwischen, die es nur gut meinen, sondern man muss dann schon auch schauen, dass das kritische Feedbackgeber sind. Aber ich glaube, man muss das Scheitern auch entkatastrophisieren. Also, weil scheitern werden wir alle irgendwann irgendwo und wir werden irgendwo Mist bauen und wir werden uns irgendwo lächerlich machen. Und wenn ich heute in meinem Alter zurückdenke an manche Coachings, die ich als 38-Jähriger durchgeführt habe, dann schäme ich mich dafür. So. Und weil ich mir denke, Mann, oh Mann, oh Mann, da hast du ja eigentlich noch zu wenig gewusst und so. Also ich glaube aber, dass das normal ist. Die Frage ist wirklich die, lasse ich mich dadurch, dass ich Selbstzweifel habe, an meiner Entwicklung hindern. Also was ich sagen will, man kann es ja auch mal ausprobieren. Und scheitern ist ja auch die Chance, Feedback durch die Realität zu kriegen. So. Und wenn wir das Scheitern entkatastrophisieren und sagen, ich probiere das mal, und dann sagt mir nach einem Jahr einer oder nach der Probezeit, naja, das ist jetzt nicht so ganz die richtige Position für Sie, wenn man das jetzt mal in den Wirtschaftskontext setzt, dann ist damit nicht die ganz große Katastrophe passiert, sondern eine zwar bittere, aber möglicherweise wichtige Selbsterfahrung. Also besser so, als es erst gar nicht probiert zu haben. Ja, sowas fällt mir dazu ein.
Ja, und es ist schon mal sehr befreiend, finde ich, das, was du sagst, oder zumindest empfinde ich das so, wenn du sagst, scheitern werden wir alle irgendwann mal, dann ja, fühlt sich das irgendwie schon mal ganz gut an, denn man ist auch nicht alleine in der Situation oder man fühlt sich vielleicht dann auch nicht so schlecht, wenn man scheitert, wenn man daran denkt, dass wir alle irgendwann mal scheitern. Und es ist dann wahrscheinlich so, wenn wir nicht scheitern, dann sind wir auch gar nicht so an unser Potenzial herangegangen, oder? Dann bleiben wir wahrscheinlich also sehr stark unter dem, was wir eigentlich machen könnten.
Ganz genau so ist es. Julia, du kannst ja Radl fahren. Wir haben uns ja auch mal mit dem Fahrrad getroffen in München. So, daraus schließe ich, du hast auch mal Radfahren gelernt. So, und ich schließe weiter, dass du das Radfahren als Kind gelernt hast. Mhm. Und ich nehme weiterhin an, dass man diesen Lernprozess an deinen Knien gesehen hat.
Den sieht man immer noch.
Eben. Also, oder wenn du Kleinkinder siehst, wenn sie gehen lernen, also gehen ist ja ein kontrolliertes Fallen eigentlich physiologisch. Also man kippt eigentlich um und fängt es gerade noch mit dem Fuß ab. So, und fast jeder Lernprozess hat damit zu tun, dass wir an die Grenzen gehen und über das Scheitern lernen wir ja, wie es richtig geht. Also sonst könnten wir gar keinen Lernprozess vollziehen. Und dass wir das Scheitern nennen, ist natürlich ein massiver Begriff, der ja daher kommt, also da steckt der Begriff Holzscheit drin, ich glaube, das hatten wir schon mal. Also wenn das Boot am Felsen zerschellt, dann zerfällt es in lauter Holzscheite, da kommt der Begriff des Scheiterns her. Und vielleicht sollten wir den auch ein bisschen entdramatisieren, also indem wir sagen, manchmal gehen halt Dinge schief. Aber mir ist noch eins eingefallen, was ich gerade bei Vorgesetzten erlebe, wenn sie neu in die Rolle kommen. Da ist dieses Hochstapler-Syndrom, das im Inneren ja heißt, ich kann das vielleicht gar nicht, also die Rolle eines Vorgesetzten ausfüllen, dann stark, und zwar manchmal so stark, dass die jungen Vorgesetzten oder die eben in irgendeine neue Rolle kommen, meinen, sie müssten es überspielen. Also wir müssten jetzt mal vorgesetzt so tun und irgendwas ganz besonders Vorgesetztenhaftes tun, um ernst genommen zu werden. Aber dieses Theater durchschauen Mitarbeiter in Millisekunden. In Millisekunden. Und
kannst du da ein Beispiel mal machen?
Also ich sag dir mal ein Beispiel. Ich hatte vor 2 Wochen Coaching hier. Und das ist ein Vorgesetzter, der, also ich bin jetzt an die Verschwiegenheitsverpflichtung gebunden, also der in einem privaten Kontext sich ein kleines Unternehmen aufgebaut hat und der deswegen nie auf irgendeinem Führungsseminar war und all die segensreichen Erfahrungen, die man in großen Unternehmen machen kann, hat er eben nicht gemacht und plötzlich merkt er, ich habe da ja 10, 20 Mitarbeiter und der erzählt mir folgende Geschichte. Also erstmal kurz ausgefallen und da hat eine Mitarbeiterin dann von ihm viele seiner Aufgaben übernommen und super gut bewältigt. So, und daraufhin hat er sie gelobt. Und er hat gesagt, das ist toll, Frau so und so, dass Sie das gemacht haben. Und dann sitzt dieser Herr bei mir und schaut mir ängstlich ins Gesicht und sagt, wenn man sowas macht, verliert man dabei Mitarbeitern nicht an Ansehen? Also wenn der Chef den Mitarbeiter lobt, ist es dann nicht so, dass er sich dadurch selbst schwächt? Mache ich mich, ich zitiere wörtlich, damit nicht angreifbar? Und da merkst du, da ist so ein Rollenbild dahinter. Das heißt, wenn ich Vorgesetzter bin, muss ich sozusagen die Maskerade des Vorgesetzten aufsetzen. So, und dann haben wir lange daran gearbeitet, dass das damit gar nichts zu tun hat. Und mir fällt gerade ein Autor ein, den ich auch empfehlen kann, der heißt Lencioni, Italiener, Amerika-Italiener sozusagen. Der hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Getting Naked. Und darin beschreibt er ausführlich, bisschen amerikanisch, so wie halt Amerikaner gerne schreiben, dass da eine Story drumherum gebaut wird, wie segensreich es ist, dort, wo man eigene Inkompetenzen spürt, sie auch tatsächlich zu äußern, Klammer auf, getting naked, also mach dich nackig und sage, Also, liebe Mitarbeiter, da habt ihr wesentlich mehr Kompetenz als ich, weil ihr macht es schon seit 5 Jahren. Ich bin hier völlig neu. Ich weiß auch, was ich kann, aber ihr müsst mir am Anfang da ein bisschen reinhelfen, damit ich kein Blödsinn rede. So. Mhm. Und dann sagen die Mitarbeiter nicht, der Mann ist inkompetent, sondern sie sagen, vor dem haben wir Respekt, weil er kein Theater macht und weil wir sowieso wissen, dass er als fachfremder Quereinsteiger nichts wissen kann oder wenig wissen kann. Und durch diesen Respekt kommt dann eine Kooperation zustande, die mit Gesichtsverlust überhaupt nichts zu tun hat. So, und das wäre für mich schon mal eine der Lösungen des Hochstapler-Syndroms, Getting Naked zu betreiben, was man nicht immer vor der ganzen Gruppe machen muss, sondern man kann sich mal auch einen vertrauten Mitarbeiter zur Seite nehmen und sagen, du, ich habe da manchmal Muffe, weil ich mich da nicht so gut auskenne, was würdest denn du mir raten oder wie kommt denn das rüber? So. Und das entlastet blitzschnell, weil du dann auch ein Feedback kriegst, was du vielleicht gar nicht erwartet hast, dass denn deine Mitarbeiter sagen, ja, aber in der Art und Weise, wie sie uns hier führen und wie sie unsere Meetings moderieren, sind sie der Beste, den wir je hatten. Und jetzt habe ich nochmal eine Assoziation dazu, dass der Chef der sein soll, der alles weiß, was die Mitarbeiter wissen, das ist sowieso eine komplette Illusion. Mhm. Das kann gar nicht mehr sein. Also es konnte wahrscheinlich noch nie sein.
Ja, und wenn
so, das waren so ein paar Gedanken, Julia, die mir jetzt so assoziativ dazu in den Sinn kamen.
Ja, finde ich sehr, sehr gut, diese Gedanken. Und was mir noch an dieser Stelle auffällt, ist einfach auch die Information an Führungskräfte, wie wichtig Feedback auch bei Mitarbeitern ist, die vielleicht unter dem Hochstapler-Syndrom, so nenne ich es jetzt einfach mal, leiden. Denn wenn du das so beschreibst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man ja von der Seite das auch gut erkennen kann, dass sich jemand nicht so viel zutraut, aber eigentlich ein viel größeres Potenzial hat. Und gerade diese Mitarbeiter, ja, es ist dann wahrscheinlich sehr sinnvoll, als Führungskraft in diese Richtung zu unterstützen, oder?
Unbedingt. Ja. Mhm. Das ist ein super wichtiger Punkt, den du da auf den Tisch des Hauses bringst, weil das Hochstapler-Syndrom wird oft durch Lob sogar gefördert. Also der Mitarbeiter, der Chef sagt zu seiner Mitarbeiterin, wow, das haben sie super gemacht. Und geht. Und dann denkt sie, oh Gott, der hat gar nicht gemerkt, dass ich es eben nicht so gut gemacht habe. Oder der wird mich schon nochmal erwischen oder ertappen, dass ich eigentlich inkompetent bin. Das heißt, umgedreht jetzt für Vorgesetzte.
Ja? Ja, ja. Und ich stelle mir jetzt gerade genau die Situation vor. Und dann denkt man wahrscheinlich mit Hochstapler-Syndrom, jetzt denkt mein Vorgesetzter, jetzt hält er noch mehr von mir.
Ne, was ja, ja, genau. Jetzt. Ja. Jetzt hält er noch mehr von mir. Ja. Um Gott, also wenn du so, da kannst du ganz tief fallen, wenn der dir jetzt noch einen Orden anhängt. So. Also es wird dadurch schlimmer. Und das heißt für Vorgesetzte, und dafür kämpfe ich jetzt wirklich schon 30 Jahre lang mit mittelmäßigem Erfolg, dass wir lernen müssen, unser Feedback zu spezifizieren. Also viele Unternehmen machen es sich gerade immer einfacher, indem sie sagen, wir haben so ein 3-Stufen-Modell oder 9-Boxen-Modell oder irgend sowas, wo Mitarbeiter und deren Verhaltensweisen dann in 9 Boxen eingeteilt werden. Und mehr gibt es nicht mehr. Und das hat mit qualifiziertem Feedback gar nichts mehr zu tun. Also in dem Moment, wo man einem Mitarbeiter sehr genau sagt, wo man seine Stärken sieht und seine Entwicklungsfelder und wo man in der Tat sagt, dass er da noch kompetenter werden könnte oder sie, nimmt man interessanterweise das Hochstapler-Syndrom weg. Weil ein differenziertes Feedback ja für die Mitarbeiterin bedeutet, aha, da bin ich stark, da sieht mich mein Chef positiv. Und ein Hochstapler-Syndrom-Mitarbeiter würde das auch nur dann glauben, wenn es auch Kritikpunkte gibt. Weil sonst sagt er, der war am Seminar und hat loben gelernt. Und dem glaube ich jetzt gar nichts. Also differenziertes Feedback ist extrem wichtig. Also wo sehe ich die Grandiosität deiner Leistung in ihrer vollen Stärke und wo und habe ich da auch Beispiele dafür, die ich aus dem Alltagsleben zitieren kann? Und wo habe ich vielleicht noch den Eindruck, dass es Entwicklungsfelder gibt? Und dann sage ich das als Vorgesetzter auch, aber nicht als Kritik, sondern als eben als Entwicklungsfeld. Und das ist die beste Therapie, unter Anführungszeichen, gegen Hochstapler-Syndrome. Als Führungsaufgabe ist differenziertes Feedback. Und die schlechte Nachricht ist, es kostet Zeit,
das vorzubereiten. Ja, und ein bisschen Mühe. Also ich erlebe das häufig, dass Menschen nicht so differenziertes Feedback geben. Also ganz häufig ist das, zum Beispiel kennst du vielleicht auch, wenn man einen Vortrag gehalten hat und dann sagt jemand, ach, deinen Vortrag fand ich jetzt gut. Und wenn man dann aber fragt, was denn besonders oder ein Workshop, wenn man einen Workshop moderiert hat und dann sagt jemand, ja, die Moderation fand ich gut oder die Inhalte. Und wenn man dann nachfragt, überrumpelt man fast ein bisschen die Leute oder zumindest habe ich so im Gefühl, ja, weil die Leute manchmal auch so ein bisschen dann nachdenken müssen, ja, was fand ich denn eigentlich gut? Zu was gebe ich denn jetzt dieses Lob? Und vielleicht, und das ist eine Frage an dich, wenn man selbst das Gefühl hat, man ja leidet vielleicht unter diesem Hochstapler-Syndrom und man hat vielleicht eine Führungskraft, die nicht differenziertes Feedback gibt, wäre denn so eine Gegenfrage ein gutes Vorgehen oder nicht eine Gegenfrage, so eine Nachfrage ein gutes Vorgehen, differenzierter nachzufragen, was fandest du denn gut und wo würdest du denn Entwicklungsfelder sehen?
Ja, also selbstverständlich. Wobei wir natürlich da manche Vorgesetzte auf dem falschen Fuß erwischen, weil sie es nicht gelernt haben oder nicht können oder nicht genau genug hingeguckt haben. Aber das ist ja der Entwicklungsprozess der Beziehung, dass ich dann sagen kann, und da würde ich Sie bitten, nochmal genauer hinzugucken, weil ein nur das fand ich gut, macht mir eher Angst, als dass es mir hilft. Ich habe nämlich das Hochstapler-Syndrom, lieber Chef, muss ich mal wissen. Also brauche ich differenziertes Feedback, um wieder ruhig schlafen zu können. Und das sind ja so Dinge, die wir trainieren und ausprobieren und wo wir dann Probehandeln machen. Also der Begriff gefällt mir ein bisschen besser als Rollenspiele. Probehandeln ist das Gleiche, aber es ist ein bisschen vom Begriff her seriöser. Wir probieren das mal aus, wie klingt denn das von mir, wenn ich Chef bin? Und dir jetzt eine Rückmeldung geben sollte über die Frage, wie du diesen Podcast moderierst. So. Und dann denke ich mir, naja, boah, die Julia, ja, die macht es gut. Also Julia, du machst es schon gut.
Also vielleicht für unsere Zuhörer an der Stelle, wir geben uns durchaus immer mal wieder differenziertes Feedback.
Ja, ja, genau. Und wir sind da, das haben wir, glaube ich, noch nicht verraten. Wir waren uns mal so einig, dass wir einen einzigen Podcast in die Tonne getreten haben. Weißt du es noch?
Ja, ja.
Das war letztes
genau.
Jahr. Da haben wir beide gesagt, oh Gott. Also du hast mir erzählt, dass ich Blödsinn gequatscht habe. Und ich habe dir erzählt, dass es mit der Moderation auch nicht funktioniert hat. Und dann haben wir beide entschieden, dann lassen wir die ganze Folge weg. So, und das muss man einfach trainieren. Das heißt aber, das, was wir als Achtsamkeit für uns selber ja in vielen Seminaren inzwischen lernen dürfen, das gilt natürlich auch für den Mitarbeiter, dass ich da mal genau hinschaue. Wie macht denn der seine Präsentation? Wie tritt denn der auf? Wo sind denn seine Stärken? Was war denn, also man kann am besten Feedback geben lernen, wenn man den Unterschied der eigenen Wahrnehmung wahrnimmt. Also welche Stelle an dieser Präsentation hat mir am besten gefallen? Wo hatte ich die meiste Aufmerksamkeit? Wo hatte ich dann die Versuchung verspürt, jetzt doch mal auf mein Handy zu gucken? So, und die Aufmerksamkeit geht ja immer hin und her, die ist ja nie gleich. Und dann wird das Feedback plötzlich deutlich differenzierter, wenn ich sagen kann, auf Folie 3, da hatten sie eine Grafik gemacht, die mir schon sehr gut gefallen hatte, weil ich sie am Anfang nicht verstanden habe. Das hat Spannung erzeugt, was sie dazu jetzt sagen werden. Und dann haben sie es mit roten Backen rübergebracht und hatten da eine Metapher verwendet, wo ich mir gedacht habe, das ist so ein gutes Bild, das ist bei mir hängen geblieben. So. Und dann ist das Feedback glaubwürdig. Ein nur gut gemacht ist in den seltensten Fällen glaubwürdig.
Mhm. Ja.
Genau, wohl wissend, was wir bei unserer Würde-Folge auch mal thematisiert hatten, dass Beurteilung anderer Menschen immer auch ein bisschen Anmaßung beinhaltet.
Ja.
Also da muss ich dann da muss ich dann eben auch bei meiner subjektiven Sicht bleiben und die auch als solche darstellen.
Ja, das hatte ich jetzt auch gerade als Gedanken, dass es immer eine doch individuelle Meinung ist und so ein bisschen Demut beim Thema Feedback schadet nicht.
Schadet nicht. Also im Beobachtungsteil geht es noch, des Feedbacks, im Bewertungsteil wird es schon kritisch. Also deswegen kann man auch sagen, Feedback ist der Austausch von Vorurteilen. So, aber die zu kennen, ist wertvoll.
Ja.
Ist einfach wichtig für Mitarbeiter zu wissen, nach welchen Kriterien beurteilt mich mein Chef.
Ja.
Und ich muss aber wissen, dass es nicht die richtigen sein müssen, weil es die ganz richtigen wahrscheinlich nicht gibt. Dann komme ich zu einer anderen Chefin und da spielt die Musik plötzlich anders, weil die Folie 3 nicht so toll findet.
Ja. Ja, und einfach auch die Situation abschätzen zu können. Ne? Was haben wir eigentlich für eine Zusammenarbeit? Kommen wir da auf einen Nenner oder nicht? Dann kann ja einfach auch mal nicht passen, was durch Feedback dann sehr gut erkennbar wird. Ja. Heinz.
Ich glaube, um das nochmal zusammenzufassen, wenn ich so drüber nachdenke, was wir gerade diskutiert haben, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, sich nicht von den eigenen Selbstzweifeln die Butter vom Brot holen zu lassen. Und da gibt es mehrere Strategien. Wenn ich wirklich der Überzeugung bin, da müsste ich noch was dazulernen oder besser werden oder noch was lesen oder noch auf ein Seminar gehen, dann muss ich das tun. Und die andere Seite ist, trotz meiner, also Angst heißt ja, das hatten wir in Folge 2, glaube ich, Angst heißt ja, also Mut heißt ja, trotz Angst etwas zu tun. Also, und Selbstzweifel sollten nie die eigene Biografie behindern. Das wäre zu schade.
Ja, das wäre schade und wir reden ja auch über das Thema Zufriedenheit. Das ist ja eines unserer Themen im Podcast und das hat ja viel mit der persönlichen Zufriedenheit zu tun. Ne? Denn wie nochmal, um auf dein Beispiel zurückzukommen, wenn man versucht, eine Krankheit vorzutäuschen wegen der Angst, dass man vielleicht nicht so gut sein könnte, wie andere denken, dann könnte ich mir vorstellen, dass man in dem Moment auch nicht so zufrieden ist. Denn
Also man bräuchte eigentlich die Zuversicht, dass man, wenn man etwas ausprobiert, nachher auf jeden Fall gescheiter ist und nicht gescheitert.
Das ist gut, ja. Gescheiter und nicht gescheitert. Also sind wir wieder beim Thema, den Worst Case nicht zu katastrophisieren, sondern da, wie du so schön sagst, und das hatte ich schon mal gesagt, es gibt immer ein und dann. Und dann findet man schon einen Weg.
Genau.
Heinz, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir über das Thema Hochstapler-Syndrom zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht damit helfen können. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich auch. Danke.
Vielen Dank. Okay.